Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Kicktalk-Folge. Heute wieder mal aus der Kategorie der Spiele. Wieder mal heißt, weil es ist Sommer und es gibt wieder erwarten nicht ganz so viel Neues zu berichten. Was wir aber haben, und das ist mir geschuldet, denn ich, wie zeichnest du mich immer wieder als Chef, habe nicht geachtet, wann du Ferien nimmst. Du hast direkt in den Apple und E3-Woche Ferien genommen. Und wer das ist, ist natürlich der Jan. Guten Tag.
Hallo, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, unter Anführungsstrichen. Ja, freut mich, wieder da zu sein. Sommer, ein bisschen ruhigere Zeit, sollte man glauben, gerade in der Spielebranche leider nicht ganz so. Eben E3-Woche war und eigentlich alle News, die es gibt zu berichten, haben sich irgendwie auf die E3 verschoben. Leider gab es dementsprechend wenig Spieleveröffentlichungen. Wahrscheinlich traut sich keiner im Zuge der E3 auch irgendwo was zu veröffentlichen groß. Dementsprechend gibt es das Monat quasi eine zusammengefasste Folge von News und Tests und all das beschränkt sich quasi auf die E3, weil die interessantesten Dinge auch dort gleich released wurden, zum Beispiel die ein oder andere Demo oder auch das ein oder andere Spiel, das wir dann gleich im Zuge der E3 besprechen. Zusätzlich gibt es dann nachher ganz am Ende noch den kurzen Blog dessen, was gerade so ganz aktuell in den verschiedensten Stores und Aktionsbundles los ist. Für alle, die da ein paar Kauftipps oder Spartipps wollen. Ja, wird eine große E3-Folge. Die nächste große Messe steht dann auch schon ins Haus mit der August und die Gamescom.
Also haltet euch die nächsten 3 bis knapp 4 Stunden frei. Jetzt geht's los. Wir haben keine Nachträge und machen keine Kommentare hier, weil eben, wie gesagt, einiges an News drin sind. Vielleicht zu den Shownotes auf www.geektalk.ch zu der aktuellen Folge, dem E3 Special, findet ihr natürlich die ganzen Links über die Spiele, die wir berichten werden, die vorgestellt wurden etc. Sollte es da irgendwelche darunter geben, die nicht ganz jugendfrei sind, mit Blut und anderen unschönen Zeugs drin, dann werden wir das in irgendeiner Form kennzeichnen. Wie weiß ich aktuell noch nicht, aber das kommt noch raus.
Und am Anfang der Videos ist auch, Gott sei Dank, habe ich ja schon gesehen, meistens gekennzeichnet. Das heißt, sofern ihr irgendwie weiterklickt und vielleicht eure Kinder anwesend sind oder sonst irgendwas, gibt es vorher auch den Hinweis, dass die vielleicht kein zuträgliches Material haben würden.
Oder wenn ihr Kinder seid und da draufklickt, wisst ihr, dass ihr da eigentlich nicht weiterschauen solltet. Redet mal mit euren Eltern drüber. Bevor wir uns in die E3 stürzen, noch haben, ist eine kleine Ankündigung. Du hast von einem Spiel einen zusätzlichen Code bekommen. Nee, machen wir doch das gleich jetzt. Da gibt's was zu verlosen für unsere Spieler.
Genau, ich habe nicht einen zusätzlichen Code bekommen, sondern quasi Bundles gekauft, wo dieses Spiel drinnen war. Normalerweise richtig früher teilweise irgendwie dann weiterverkauft bei so Key-Resellern. Mittlerweile haben ja die alle einen sehr schäbigen Ruf. Darum möchte ich das nicht machen und habe mich dazu entschlossen, den hier quasi zu verschenken. Es dreht sich um mein aller Lieblingsspiel, das kommt noch dazu. Ein Spiel, in dem ich auch schon die ein oder andere E-Sport-Liga sogar mal vor über 10 Jahren mittlerweile gewonnen habe. Es geht um Age of Empires 2, allerdings das neue HD-Remake, das ich auch sehr, sehr empfehlen kann und sehr, sehr gut ist. Plus das erste Add-on dazu, das es da jetzt im Zuge des Remakes nur gab, das heißt The Forgotten, die Vergessenen quasi. Ja, wie es zum Gewinn kommt, erklärst du jetzt hoffentlich.
Ja, bei uns in den Shownotes, das ist das Allereinfachste, gibt's einen Link zu der E-Mail spiele@geektalk.ch. Damit ihr da mit dabei seid, ist es wichtig, dass der richtige Header mit drin ist, also der Treff richtig drin ist. Deshalb am einfachsten, ihr klickt einfach auf die E-Mail-Adresse drauf und dann kommt schon eine vorgefertigte E-Mail. Reinschreiben müsst ihr weder Adresse noch sonst irgendetwas. Was aber wichtig ist, ist die Steam-Geschichte, oder?
Genau, die Mailadresse, auf die euer Steam-Account läuft, dem Sieger schicke ich dann quasi dieses Ding als Steam-Gift zu, dass ihr dann in eurer Bibliothek einlösen könnt. Dazu muss ich aber wissen, wie ihr auf Steam heißt, beziehungsweise auch wie euer Steam-Name und eure Steam-Mailadresse quasi brauche ich dazu. Alles andere ist nicht notwendig. Ist ein Steam-Key, wie gesagt, das heißt, wenn ihr keine Steam-Fan seid oder keinen Account dort habt, braucht ihr auch leider nicht teilnehmen, weil ihr dann sonst nichts damit anfangen könnt.
Also wir drücken euch die Daumen und der Wettbewerb, wie lange wollen wir den laufen lassen? Ende des Monats? Auch die Nachhörer noch ein bisschen?
Ja, sagen wir bis zur nächsten großen Messe. Das wäre dann der 15., ne? 15. August?
15. August. Ah, noch besser, ja. Nee, das ist gut.
Vielleicht kriegen wir im Rahmen der Gamescom auch irgendwie die ein oder andere, entweder wieder einen Key, den ich doppelt kaufe, oder vielleicht gibt es auch mal den einen oder anderen Key von einem Hersteller, den man verschenken könnte.
Alle Details zum Wettbewerb findet ihr bei uns in den Shownotes, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir stürzen uns gleich in die E3. Das Ganze ist ja meistens viertägig.
Muss gestehen, ich weiß es gar nicht so genau, vor allem, weil es mittlerweile relativ ausgedehnt wird. Die ersten Keynotes finden ja schon vor der E3 meistens statt, in irgendwelchen Hotels und sowas. Das ist immer sehr cool. Oder in irgendwelchen großen Auditorien. Das Oscar-Auditorium wird ja auch öfter dahergenommen. Und nach der E3 geht es ja meistens auch los. Ich glaube, die Messe selber sind so 3-4 Tage, ja. Aber so wie in Angeles lost, über eine Woche lang war es sogar immer.
Also wir versuchen es in dem Sinn einigermaßen chronologisch zu machen, zumindest von den Herstellern her. Begonnen hat ja, wie eigentlich generell fast immer, Microsoft.
Genau, zur Chronologie noch ein Wort. Es gab mehr große Keynotes als sonst. Wir gehen jetzt nur die der großen Hardware- der Konsolenhersteller durch, also Microsoft, Sony, Nintendo. Die der Spielehersteller lassen wir außen vor. Da gab es heuer noch ein paar neue, die jetzt große Keynotes gemacht haben. Auf das gehen wir dann aber nachher ein. Ja, Microsoft hat begonnen. Spannende Show, viel Hardware und einige Dinge, über die man durchaus groß diskutieren kann. Losgegangen, die Xbox One S ist ja wieder eine typische Slim-Variante. Die gibt's ja eh immer von jeder ihrer Konsolen de facto. Schaut recht hübsch aus, ist jetzt in Weiß, nicht mehr in Schwarz. Dieses Weiß-Schwarz-Weiß-Schwarz-Gespiele setzt sich ja sofort. Jedes Mal quasi von Generation zu Generation wird irgendwie die Farbe wieder gewechselt. Jetzt ist die edlere die weiße, bei der 360 war sie umgekehrt anfangs. Große Verbesserungen gibt's keine. Das ist nicht das groß erwartete Modell mit viel, viel mehr Leistung. Sie ist einfach kleiner. Sie hat dieses riesengroße, ekelhafte Netzteil, das die One hatte, integriert. Das finde ich überhaupt am besten. Und sie hat für alle, die es brauchen, einen 4K Blu-ray Player. Das Ganze zum eigentlich recht vernünftigen Preis geht bei 2,99 los. Wenn man dann mehr Festplatte haben will, gibt's jetzt mit bis zu 2 Terabyte, geht der Preis allerdings dann auch relativ schnell los, dass man dann bei 3,99 ist. Was allerdings im Vergleich zu so einem 4K Blu-ray Player, die ja durchaus teuer sind, eigentlich ein sehr guter Preis ist. Das ist, so wie das teilweise bei der PlayStation schon war, man muss sich vielleicht sogar überlegen, wenn man irgendwie nur einen 4K Blu-ray Player will, ob man sich dafür vielleicht lieber gleich eine Xbox S kauft, anstatt irgendwie.
Weil da hat man nicht nur eine nicht nur einen Player, sondern auch noch ein bisschen mehr was drumherum.
Genau. So bin ich damals zu meiner PlayStation 3 gekommen. Wollte eigentlich einen Blu-ray Player. Und irgendwie für 100 Euro mehr bekam ich dann gleich eine PlayStation. Na gut. Jetzt ist es sogar teilweise so, dass das günstiger ist als so mancher 3D 4K Blu-ray Player.
Ja. Ich habe mich ja bis vor einer Woche gegen Blu-ray gewehrt. Also nicht gegen Blu-ray gewehrt. Ich hätte mir eben eine PlayStation gekauft, wenn ich das unbedingt gewollt hätte, weil das einfach, wie du sagst, Preis-Leistungs-Verhältnis. Aktuell habe ich jetzt 2 Blu-ray-Player hier stehen, weil ich immer mehr Filme auch in Blu-ray geliefert bekomme. Ja, aber das wäre natürlich auch eine Lösung, eine Xbox, so eine Slim zu kaufen. Mal schauen.
Ja, vor allem, wenn es um 4K dann gehen soll. Weil da sind die Player momentan einfach echt wirklich unheimlich teuer. Da gibt's, ich habe gestern wieder gesehen, dass ein Hersteller, das braucht man da nicht besprechen, einen Player vorgestellt hat, der kostet nur der Player alleine 700 Euro. Der kann im Endeffekt nicht mehr als die One S.
Ja, sowas habe ich hier stehen. Definitiv. Aber weiter im Text.
One S. Ja, zusätzlich dazu angekündigt wurde, das war meiner Meinung nach eine der größten Ankündigungen der ganzen Messe, Xbox Play Anywhere. Das ist das, was sie im Endeffekt schon ein bisschen begonnen haben, auch im Zuge von Quantum Break damals. Das heißt, ihr kauft ein Spiel einmal und könnt es dann sowohl auf Windows 10, Achtung, ganz wichtig, nicht Windows, sondern Windows 10, oder aber auf der Xbox One eben spielen. Speicherstände werden synchronisiert. Das ist kein Streaming, weil das geht ja auch. Ich kann ja auch das Bild von der One auf mein Windows 10 streamen. Nein, das ist direkt ein wirkliches Windows-Spiel, das ich dort auch runterladen kann, also auch fernab von zu Hause in der Konsole spielen kann. Ja, ein Preis, dasselbe Spiel auf beiden Plattformen, wird für alle dort gezeigten Microsoft-exklusiven Spiele dann der Fall sein. Was eine große Fußnote ist, die sich jemals nach der Keynote ergab, für alle dort gezeigten Spiele. Für alle, die jetzt losschreien und schreien, juhu, Halo endlich wieder am PC. Halo 6 wurde nicht gezeigt, das heißt, es wäre immer noch möglich, dass das nicht kommt. Das passt nämlich zu den Gerüchten, die es da gab von den Machern von Halo, die schon sagten, Halo am PC können sie sich auch in Zukunft nicht vorstellen. Damit passt das Konzept leider wieder zusammen. Sonst wurden aber relativ viele Spiele gezeigt, die es dann natürlich eben in Zukunft auf Windows 10 und auf der Xbox One mit einem Kauf gleichzeitig gibt. Finde ich ein extrem schönes, extrem gutes Konzept, das einfach nur die Linie, die sie haben, weiter fortsetzt. Ja.
Mal schauen.
Wovor viele Angst haben, und das muss ich jetzt halt zeigen, ist, ob die Spiele dadurch teurer werden. Auf dem PC ist ja der Preisverfall der Spiele meistens sehr schnell da. Auf der Xbox One weniger. Da ist es natürlich die große Frage, ob die Spiele im Schnitt dadurch für den Computerspieler teurer werden. Der Xbox One-Spieler selber hat aber wahrscheinlich überhaupt keinen Nachteil, weil dort der zahlt ja ohne dies immer schon den höheren Preis und so hat es in Zukunft dann auch auf dem PC. Das ist ja insofern gut. Für die, die sich nur auf dem PC bis gekauft hätten, könnte es bedeuten, dass es teurer wird.
Für den Zweitmarkt aber auch dafür interessanter,
das
oder?
Natürlich auch,
weil man ja, wieder mehr bekommt für das Spiel. Also eben für diejenigen, die dann früh zupacken.
Ja, vor allem ist mit dem billiger teurer.
Wahrscheinlich interessant.
Das ist immer die Frage. Ich meine, wenn man sich ehrlich ist, die Spiele verfallen mittlerweile so extrem schnell und du hast so extrem schnell auch irgendwelche Sales von den Herstellern. Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt ist der 8. Juli, es ist gerade gestern der Xbox One Sale gestartet. Es dauert ja nicht lange und die Spiele sind in einem Sale, dann sind sie eh günstiger. Ich meine, der Preisverfall in der ersten Woche wird vielleicht nicht mehr so hoch sein wie sonst, aber generell werden die Spiele mittlerweile teilweise sehr günstig gehandelt nach ein paar Monaten.
Also, keine große Panik schieben an der Stelle. Gehen wir durch die einzelnen Spiele durch?
Genau, nach der Ankündigung natürlich, dass das jetzt nur auf quasi eben ihre eigenen Spiele dann ausgeweitet wird, dieses Play Anywhere Feature, haben sie natürlich auch sehr viele eigene Spiele gezeigt. Ein sehr spektakulärer Trailer, den ich jedem empfehlen kann, war Halo Wars 2. Das ist quasi die Strategieumsetzung von Halo, also irgendwie so Realtime-Strategy-Geschichte von Halo, hat überhaupt keine Shooter-Elemente. Der Trailer ist insofern extrem lässig, dass du am Anfang überhaupt nicht merkst, dass hier von Halo die Rede ist. Sieht wirklich wie ein sehr knallhartes Sci-Fi-RTS-Game aus. Erst nach einer guten Minute oder so siehst du dann plötzlich die ersten Halo-Charaktere. Ging dann auch bei der Keynote live dann plötzlich so das Raunen durch die Halle, weil zuerst war es nur so ein nett. Und dann war es halt so ein nett und sogar noch Halo, hurra. Hat auch in den Kritiken sehr gut abgeschnitten. Und so viel auch gleich zu den Tests. Es gab dann auch gleich nach der Gamescom die erste öffentliche Beta, die einerseits extrem beeindruckende Nutzerzahlen hatte, andererseits aber auch überall sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Ich habe sie mir auch sofort geladen. Wirklich sehr, sehr schönes Spiel für alle, die Strategiespiele mögen. Ich bin ja ein großer Strategiespiele-Fan, wie wir jetzt spätestens seit einer Viertelstunde wissen, wo ich meinte, Age 2 ist eigentlich mein Lieblingsspiel schlechthin. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Überraschenderweise haben sie es auch wirklich gut geschafft, endlich mal ein Strategiespiel zu bringen, das du mit einem Controller steuern kannst. Für mich ein Problem. Und ich habe Age tatsächlich als Profi gespielt früher. Ich hätte nie geglaubt, dass ich ein Spiel mit einem Controller spielen kann. Halo Wars 2 ist das erste jetzt, wo ich sage, kann man mal machen. Profimäßig spielen damit würde ich immer noch nicht wollen. Aber es ist ja nicht jeder Profi. Ich meine, 99% der Leute spielen so Spaß. Da geht es mit dem Controller überraschend gut.
Dann kommen wir jetzt zu ein bisschen Blut.
Ein bisschen Blut, ja, ein bisschen viel Blut. Es wird das erste Spiel sein, das Play Anywhere hat, der vierte Teil von Gears of War. Ein sehr brutaler Zukunftsshooter, eine Dystopie, wo im Endeffekt mehr oder minder irgendwie fremde Alienrassen halt wieder mal alles übernommen haben. Hinher, ja, ich glaube, die Geschichte von Gears of War ist hinlänglich bekannt. Endlich geht's in die nächste Runde, vor allem geht es endlich in die nächste Runde, was die Xbox One betrifft, weil da gab es ja bisher de facto keine Umsetzung. Es gab ja kurzfristig den ersten Teil als Remastered-Variante, also ein Jahr ungefähr ist das jetzt her, den gibt es aktuell auch sehr günstig. Und die alten Spiele sind ja Gott sei Dank abwärtskompatibel, das waren ja so ziemlich die ersten, die angekündigt wurden, was mich sehr, sehr gefreut hat. Jetzt aber endlich den vierten Teil. Ja, hat man schon öfter gesehen, gab es auch schon letztes Jahr auf der Gamescom, soll jetzt endlich irgendwann gegen September herumkommen. Auch hier gleich der erste Hinweis beim Trailer, der könnte ein bisschen blutiger sein.
Er ist deutlich blutiger, ja. Deutlich blutiger. Steht aber auch wieder zu Beginn des Trailers natürlich drin. Und bei uns in den Shownotes ist es auch so vermerkt. Dann kommen wir zu einem Spiel, das ich und ich weiß auch der Sigiman, der auf dem Poughkeepsie-Blog Games Review mitschreibt, sehr, sehr, sehr begeistert, zumindest die erste Version und die letztjährige Version. Und jetzt geht's in den dritten Teil. Ich spreche von Forza Horizon 3. Der Trailer, der macht extrem Lust auf das Spiel.
Ja, das ist lustig. Ich habe das, wie ich schon reingenommen habe, gewusst, dass du dich freuen wirst. Mich freut es nicht. Ich muss gestehen, ich bin kein Forza Horizon-Fan. Erklär mir mal, warum du Fan davon bist.
Ich habe einfach Freude daran, weil man zum einen große Strecken fahren kann, es, wie soll ich sagen, relativ realistisch ausschaut. zumindest jeden Dreier-Trailer sieht extrem cool aus. Und man auch die Strecke verlassen kann. Nicht überall, aber an vielen Orten. Ich lieb Autospiele. Ja. Was ganz früher war Stunts. Magst du dich daran erinnern? Mhm. Da mit dem eigenen, Rennen basteln, aber es gab nachher Insane, hieß das, glaube ich. Das war ein Spiel, da konnte man wirklich komplett und überall die Strecke verlassen. Da bin ich wirklich stundenlang quer durch die Prärie und weiß ich wo durchgefahren. Ich liebte das. Und deshalb Forza Horizon, ich spiele es jeweils irgendwie so, glaube ich, eine Viertelstunde nach Plan, also wie man sollte. Und dann suche ich die Orte, wo ich einfach drüber rausfahren kann und große Jumps, also große Sprünge machen kann und einfach Freude am Cruisen.
Das war jetzt auch die perfekte Erklärung, genau. Also Forza Horizon wieder sehr arcade-lastig, wie Martin das jetzt gerade schon richtig dargestellt hat. Das ist auch der Grund, warum es mir nicht gefällt. Ich bin ein größerer Fan von den normalen Forza-Teilen. Dieses arcade-lastige, dass ich dann irgendwie mit Wüsten-Buggies durch die Wüste presche, ist nicht mein Fall. Aber eben jeder, wie er mag. Schön, dass wir auch gleich beide Meinungen hier haben. Optisch ist es allerdings tatsächlich ein Hammer. Also da geht nichts drüber momentan, was das betrifft. Das ist sensationell.
Es ist unglaublich cool, das Wasser und all das.
Ja, der Himmel, wenn du in den Trailer reinschaust und du da irgendwie mit dem riesengroßen Ferrari durch irgendwie, weiß ich was, wahrscheinlich wieder eine virtuelle Welt, also eine nicht echte Darstellung der Welt düst. Oder irgendwie eben über das Wasser hinweg mit dem Lamborghini oder alles. Also optisch ist es wirklich sensationell. Sonst aber eben gleiches Setting wie früher. Es ist open-worldiger, es ist arcade-lastiger, also nicht derartig realistisch, wie es teilweise Forza ist. Insofern, ja, wer damit Freude hat, wird dann auch ein Play-Anywhere-Spiel sein. Das heißt, ihr könnt das dann auch auf eurem Computer eben entsprechend spielen. Wurde jetzt groß angekündigt und den Trailer dazu gibt's auch in den Shownotes. Ganz wichtig übrigens, ein Nachteil für mich mit Forza Horizon bisher, es hatte relativ wenige Autos, finde ich. Jetzt haben sie 350 verschiedene Autos drinnen. Das finde ich schon mal eine sehr anständige Anzahl.
Da bin ich ganz, wie sagt man, einfach gestrickt. Ich nehme das Auto, was sie mir geben. Ich gehe sehr selten. Nee, stimmt nicht. Bei Forza Horizon 2 habe ich immer wieder mal zugepackt und mir was Neueres gekauft. Dann immer wieder schnellere geleistet. Aber sonst, ich nehme das, was man mir gibt und mache das Beste daraus. Ich bin halt nicht so der Hardcore-Gamer. Ich genieße es einfach. Und eben, wenn's wirklich so schöne schöne Umgebung noch drin ist und die Grafik auch noch stimmt, dann, ja, habe ich Riesenfreude dran.
Ja, da bin ich bei dir. Ich brauche jetzt auch keine 500 Autos in dem Rennspiel, aber so ein bisschen Auswahl. Gerade wenn ich so viele verschiedene Arten an Autos habe, finde ich nicht schlecht. Ich erinnere mich an den ersten, da gab es im ersten Teil, also vor den ersten DLCs, genau zwei so Beach Buggies. Beide extrem zum Fahren, extrem unterschiedlich und ich hätte aber gern das mittelabgesetzte Modell quasi wollen, das gab es aber halt einfach nicht. Optik ist mir wurscht, aber das Fahrverhalten quasi, ne?
Ja, da eben kann man dann schon mit der Zeit noch ein bisschen mehr rausholen und bewirken damit. Ah, ich freue mich. Weißt du, wann kommt das?
27. September. 27. Ist also schon bald.
Ja, bestellt ist es schon, also wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf. Da ist übrigens der Sigemann aktuell gerade auch in einem anderen Game am Testen. Jetzt muss ich ganz kurz schwimmen. Auch ein Autospiel. Und zwar, es kennst du sicherlich, Rocket League.
Rocket League, ja, Rocket League ist sensationell.
Und er ist unglaublich süchtig
danach. Ja, aber Rocket League ist ja kein Rennspiel insofern. Das ist so ein bisschen so ein, sagt der Autoball was? Das war mal so eine lustige Sportart, die der Stefan Raab, glaube ich, im deutschen Fernsehen vor allem etabliert hat.
Ich wollte gerade sagen, Raab, oder? Ja. Kenne ich, ja, genau, also da geht es in die Richtung.
So ein Arcade, ist so ein bisschen Arcade, Autoball, sonst was Richtung. Im Endeffekt ist es Autoball als Videospiel mit einer unheimlich irren Mechanik. Das sieht jetzt nicht besonders toll aus, aber die Mechanik dazu ist super, wenn der Ball bounced und du den Bounce und den Ball quasi richtig treffen musst und Ding. Es macht unheimlich Spaß.
Das habe ich eben von ihm auch gehört, weil er ist aktuell ein bisschen am Pausieren, was das Gamen anbelangt. Aber das Spiel hat ihn richtig reingesaugt, wie ich gehört habe. Den Testbericht gibt es natürlich dann nächstens auch auf dem pokipsi.ch-Blog zum Nachlesen. Aber ich wollte dich nicht da unterbrechen. Forza Horizon 3 ist somit abgehandelt.
Um Gottes Willen, unterbrechen, wir machen das also gemeinsam. Alles super.
Wir gehen von modernen, schnellen Autos und moderner, guter Grafik zurück ein bisschen ins, was ist das, 12., 11. Jahrhundert wahrscheinlich. zu den Piraten.
Genau, ein Spiel, das mich persönlich sehr überrascht hat, weil ich davon vor allem vorher noch nichts hörte. Sea of Thieves. Ja, im Endeffekt schlüpfe ich in die Rolle eines Piraten und segel so mehr oder minder über die Weltmeere. So ein bisschen die Piratensimulation. Man kann jetzt noch nicht viel dazu sagen, da gibt es noch nicht so viele konkrete Infos. Alle Hersteller generell haben heuer durchaus zu Dingen gegriffen und einfach mal was hergezeigt, Bilder, ohne jetzt großartig was dazu verraten. Ich finde aber die Bilder sehr gut. Auch da wieder die Empfehlung, einfach Trailer ansehen. Ich bin eigentlich weder der große Piratenfan, noch der große Segelfan, noch sonst irgendwas. Ich finde aber, es sieht unheimlich lustig aus. Dürfte auch so ein bisschen mehr Richtung MMO-Richtung gehen. Im Endeffekt dürfte es dann quasi so mal in der Lage sein, so eine Piratenschiff-Mannschaft gemeinsam zu spielen. So nach dem Schema, das Ding hat 20 Kanonen und 20 Leute stehen dann auch an den Kanonen und jeder schießt separat und 10 unter Deck reparieren die Einschusslöcher. Also dürfte so eine, wie betreibe ich mein Piratenschiff-Kooperativ-Geschichte sein, allerdings auch mit Landmissionen. Also es ist nicht nur irgendwie die ganze Seegeschichte, wo es irgendwie um Herumdüsen geht, sondern auch tatsächlich irgendwie dann auch noch mit den entsprechenden Landeinsätzen natürlich. Sieht sehr lustig aus, leider gibt es noch nicht viele Informationen dazu, bin aber froh, dass es auch mal jetzt nicht nur Teil 3, 17, 27 gab, sondern auch mal eine Neuankündigung quasi.
Das ist natürlich sehr von Vorteil, genau. Jetzt sind wir gespannt, wie das ankommt. Es gibt auch Verbesserungen bei Xbox Live.
Ja, das Spannendste ist ja, dass im August soll ja das Windows 10 Anniversary Update rauskommen. Das hatten wir schon das ein oder andere Mal im Geek Talk. Auf Windows selber macht das ja, also auf dem PC selbst gibt es da ja jetzt nicht so viel Neuerungen oder so viel bahnbrechende neue Features. Ich meine, mehr Geschwindigkeit und sicherer und alles wichtig. Aber das Lustigste ist, die meisten Features, die Windows 10 bringt, sind für die Xbox. So lustig das klingt, seit letzten Herbst ist ja auch die Xbox auf Windows 10 unterwegs, ne?
Genau, ja.
Dementsprechend Windows 10 Anniversary, ja, ganz großes, wichtiges Betriebssystem, freue ich mich unheimlich drauf, auf meiner Xbox. Dort wird es viele, viele Verbesserungen geben, eben Richtung Windows Live. Was sie so gezeigt haben, geht vor allem so ziemlich in die Richtung von Matchmaking, Group Features, also von wegen finde deine Freunde, erstell mit denen Matches, finde generell Leute, die zu dir passen. Ich finde, ein gutes Matchmaking-Feature ist extrem wichtig für jedes Videospiel oder für jede Videospielplattform. Dementsprechend finde ich es gut, dass sie in die Richtung was machen. Da gibt es auch durchaus noch Nachholbedarf, muss man jetzt fairnesshalber sagen. Also sah aber sehr gut aus und finde ich sehr gut, dass sie dem gewahr sind quasi, dass sie da was tun müssen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich sehr, sehr spannend für alle Cortana, der Sprachassistent, den man aus Windows 10 eigentlich bisher kennt. Sofern er.
Oh, cool. Cortana, ich muss aufs Klo. Spielst du für mich weiter?
Ja, weil zumindest die Sprachsteuerung geht jetzt mit Cortana wesentlich weiter. Die Xbox One hat ja so Sprachsteuerungsfeatures schon mit Konsole an, Konsole abschalten und sowas. Das ist noch nicht so schlecht. Und jetzt kommt halt generell gleich Cortana dann auch auf die Xbox. Weiterspielen kann sie, glaube ich, nicht für dich, nein.
Das ist natürlich etwas, was noch unbedingt kommen muss, weil, ja.
Ich schaffe die Stelle nicht, Cortana, dann mach sie mal für mich, ja.
Übernehme
kannst
ich.
Kannst dann wahrscheinlich 10 Euro Ingame-Währung einschmeißen, so wie das in manchen anderen Spielen ist und fertig.
Und dann geht's dann einfach, genau.
Bitte niemanden auf blöde Ideen bringen, Microsoft weghören.
Das wäre nicht so schlau. Du hast vorher gesagt, die neue Xbox One S, die kommt ja einem schlichten Weiß daher. Das Ganze ist immer ein bisschen ein Standardbrei. Man kann ja dann die verschiedenen Xboxen, das ist auch immer wieder mal ein Tipp von dir, in den speziellen Ausgaben kaufen, quasi, also Star Wars Edition etc., wo dann auch Spiele mit dabei sind und das Ganze ein bisschen finanziell interessanter machen. Wenn man sich aber noch mehr abgrenzen möchte, da kann man in Zukunft das auch über den Controller tun.
Ja, ganz lustiges neues Feature unter Anführungsstrichen, das es dann auch im deutschsprachigen Raum geben soll, wie es aussieht. Es gibt ja auch von Controller immer wieder so unterschiedliche Fassungen. Sie haben jetzt auch auf der E3 einen neuen Controller für Gears of War zum Beispiel gezeigt. Diesmal nicht der normale Controller, sondern der Elite-Controller. Der in Gears of War-Design ist sehr schick. Stört mich, dass ich leider schon einen habe, sonst hätte ich mir den sicher geholt. Jetzt ganz neu ist aber das Xbox Design Lab. Da könnt ihr euch euren normalen Controller so zusammen konfigurieren, wie ihr möchtet. Und wirklich völlig frei. Da gibt es hunderte, tausende verschiedene Kombinationen. Du kannst quasi jeden Button, jede Farbe, alles ändern. Komplett.
Also rosa-rot.
Genau, rosa-rot mit grünen Buttons und pinken Steuerkreuzen und gelben Tupfen. Und drunter schreiben wir dann drauf Hello Kitty. Eingraviert, natürlich.
Eingraviert lassen.
Nein, aber eben genau all das ist möglich. Ihr könnt komplett frei zusammen konfigurieren, wird euch dann nach Hause zugeschickt. Preis war relativ vernünftig. Ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz im Kopf. War nur geringfügig teurer als die normalen. Kommt dann auch zukünftig als eigene Software auf die Xbox und auf Windows 10, wo ihr euch das dann zusammenklicken könnt. Auch einfach mal ins Video hineinschauen. Das ist wirklich unheimlich cool, wie groß die Bandbreite an Auswahl ist. Finde ich ein nettes, spannendes Feature. Ich meine, ist jetzt nicht game-changing auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, jeder ist ein Fan, wenn er sich irgendwas konfigurieren kann. Solche Sachen gehen ja immer gut, warum nicht?
Individualität ist ja immer wieder gefragt und bringt auch den ein oder anderen auf witzige Ideen. Ja, dann gibt's ein Projekt bei Microsoft, Scorpio nennt sich das. Ja.
Ich habe auch ganz am Anfang gesagt, die groß neu ankündigte Konsole, über die alle Gerüchte gingen, gab's nicht. Das muss man insofern jetzt korrigieren. Sie haben mit einer neuen Konsole begonnen, sie haben mit einer neuen Konsole geendet. Die große neue Konsole mit mehr Leistung soll kommen, und zwar Ende nächsten Jahres, also Ende 2017. Das Ding heißt aktuell mal Scorpio. Auf Deutsch heißt es tatsächlich auch Skorpion, was ich ein bisschen unglücklich finde. Das wird...
Weshalb unglücklich?
Xbox Skorpion finde ich irgendwie... Nein.
Das hat giftigen Stachel, das ist bissig, das ist Power.
Ja, nein. Also Skorpion finde ich irgendwie. Scorpio fand ich noch irgendwie so ein bisschen mystischer, vielleicht eben, weil es Englisch ist, keine Ahnung.
Ist es schon der offizielle Titel oder ist es der interne Name? Weil die Projekte heißen ja meistens während der Entwicklung anders, als was schlussendlich rauskommt.
Das ist eine gute Frage. Also sie verwenden jetzt zumindest überall den Begriff Scorpio. Ich gehe aber davon aus, dass es noch ein Projektname ist und dass das vor Release dann den tatsächlichen Namen kriegen wird.
Mal schauen. Ist ja noch ein bisschen
genau, bis dahin. Großes neues Konsolenprojekt eben soll in Holiday Season 2017 kommen. Extrem viel Leistung, soll 4K-Gaming ermöglichen. Rund um die Gamescom gab es da die ein oder andere Diskussion, rund um die E3, sorry. Gab es da schon die ein oder andere Diskussion, dass das dann auch mehr Leistung haben soll als das potenzielle Gerät von Sony in die Richtung? Ja, es geht Richtung VR, es geht Richtung 4K. War klar, dass über kurz oder lange neue Konsolen kommen werden. Ende 2017 ist es bei Microsoft soweit mit der Scorpio.
Das heißt aber auch, dass wir dann vielleicht nächstens auch virtuelle Brille für oder von Microsoft sehen werden, oder?
Ja, das war das, was mich eigentlich am meisten überrascht hat und mich am meisten gewundert hat. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie jetzt sagen, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir bringen die HoloLens auf dieses Gerät und die HoloLens läuft jetzt hier auch auf der Xbox, wobei die HoloLens ja kein VR-Headset ist, sondern nur ein AR-Headset, also quasi das Ganze ein bisschen erweitert.
Erweiterte Realität.
Ja. Oder sie bringen irgendwie, was auch immer, irgendeine Kooperation. Es wurde immer wieder mal gerüchtet, und das Gerücht klingt für mich auch relativ plausibel, muss ich gestehen, dass man vielleicht mit Oculus Rift gemeinsam zusammenarbeiten will. Die sitzen...
Würde ja Sinn machen, da ja Microsoft bei Facebook auch investiert genau, ist.
Die sitzen eh schon ein bisschen gemeinsam in dem Boot, mehr oder minder. Ja? Ich meine, wenn du dir heute eine Oculus Rift kaufst, die haben ihren eigenen Controller immer noch nicht gebacken kriegt, liegt da schon irgendwie ein Xbox-Controller bei und so, ja. Also die machen eh schon in kleinen Teilen zumindest bisher gemeinsame Sache, und Fakt ist irgendwie, die Xbox braucht irgend so ein VR-Headset. Ja. Sony, da kommen wir dann gleich noch dazu, wird seine sehr bald haben. Es wird einfach Zeit für ein VR-Headset für die Xbox-Konsolen. Kam aber nichts, war nichts angekündigt, wurde nicht erwähnt. Sie haben das Thema wirklich grandios ausgespart und mit keinem, auch nur Entwickelkommentar irgendwo gestriffen, das Ganze. Überraschend. Vielleicht lassen sie dann auf der Gamescom im August die Bombe platzen. Mittlerweile müssen sie sich ja durchaus da auch Themen für das aufheben, nachdem die Messe immer wichtiger wird. Gibt es ja teilweise dort auch erstmalig neue News teilweise.
Ich glaube, somit ist Microsoft abgeschlossen, oder?
Ja.
Weil was ich da vermisst habe, war die HoloLens. Du hast sie gerade vorangesprochen. Auch darüber habt sie gar nichts berichtet oder erzählt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass sie das Ding so groß Richtung Spielen bringen wollen. Ich glaube, die sind mit Minecraft schon viel zu sehr in das Richtung Spielen abgerutscht. Ich glaube, die wollen das eher tatsächlich wirklich als Ingenieurswerkzeug oder als Produktivitätswerkzeug bringen. Darum hat mich das nicht ganz so gewundert, muss ich gestehen. Aber auf der anderen Seite eben, ja, also zu irgendwelchen Brillen oder irgendwas, ja, kein Mu, kein Mäh, kein gar nichts.
Wenn ihr bei uns in die Shownotes geht, da findet ihr Links zu, oder besser gesagt Links, ihr findet eine Liste zu allen Titeln, die Play Anywhere fake sind. für diejenigen, die es interessiert, die haben wir für euch schön aufgelistet bei uns.
Genau, sind circa die Titel des letzten Jahres, also des nächsten Jahres, die dann kommen werden, die Play Anywhere fähig sein sollen. Ist schon eine recht große Anzahl, muss man sagen. Also insofern, ich freue mich wegen dem Feature, finde das sehr gut.
Da wirst nicht nur du dich darauf freuen, das glaube ich ja. Wir gehen über in die Sony-Ecke, sprich Sony hat natürlich auch ihre Vorstellung gehabt und da beginnen wir gleich mit dem, was du vorher schon gesagt hast. Sony kommt nächstens und das ist im Oktober.
Genau, für 399 US-Dollar, wahrscheinlich auch der gleiche Preis dann in Euro, wird die Sony VR veröffentlicht werden. War mittlerweile schon ein offenes Geheimnis, wurde aber jetzt halt endlich tatsächlich auch von hochoffizieller Seite nochmal tatsächlich so dargestellt. Dementsprechend viel ging es auch um die Sony VR und passende Titel dazu. Wird, glaube ich, eine extrem spannende und extrem wichtige Sache. Ich habe das Headset neulich auch schon testen dürfen. Das Ding ist auf jeden Fall nicht schlecht und steht den großen, extrem teuren jetzt nicht so viel nach. Es ist aber halt wesentlich günstiger. Das Komplettsystem Sony VR kostet irgendwie 1000 Euro, wenn man sich's ausrechnet. Das sind 400 für die Brille, 400 für die Konsole, 100 für die Kamera und 100 für diese Eistüten-Controller da, die alten PlayStation Move-Controller. Für das Geld bekomme ich bei anderen gerade mal die Brille und brauche dann immer noch einen extrem leistungsfähigen PC dazu. Wird ganz, ganz spannend und ich bin einfach wirklich am allermeisten gespannt, wie Microsoft auf das Ding reagiert, weil das wird ihnen wehtun. Ja.
Das wird ihnen neben dem, dass ja Sony schon einiges mehr an Konsolen verkauft, sicherlich nochmals deutlich
wehtun. Das ist auch irgendwie, finde ich, genau das Gefühl, mit dem sich die dort präsentiert haben, was ich irgendwie sehr nett fand. Die ganze Präsentation war irgendwie so auf, wir müssen ja nicht und wir machen das alles ein bisschen groovier und cooler. Die haben jetzt auch nicht groß den tausendsten Titel hintereinander rausgehaut. Also, sie haben sich richtig Zeit genommen für Stil. Ich fand die Keynote unheimlich cool gemacht. Die Bühne, da war der ganze Boden aus einem einzigen LED-Bildschirm. Es waren wirklich großes Live-Orchester dort. Ich dachte mir zuerst, ey, was machst du mit einem Orchester? Ja? Das brauchst du überhaupt nicht. Ja, das hat aber nicht...
Sicherlich braucht man das. Hat doch auch Nintendo schon mehrfach bewiesen.
Ja, wobei die hatten ja dieses... die Dame dabei, die ich jetzt auch neulich live sah bei Video Games Live, die hat wenigstens... Die schreibt ja auch die Videospielmusik, da lasse ich mir das gerade noch einreden. Bei Sony dachte ich mir, na gut, nur dass die da vorher ein bisschen laut klimpern. Wofür? Ja, das war aber nicht nur vorher. Die haben quasi tatsächlich auch den Soundtrack zu den Spielen, die gerade im Trailer liefen, live eingespielt. Dann sahst du irgendwie einen Entwickler, der, weiß ich was, gleich das nächste Spiel, über das wir kurz reden werden, God of War gespielt hat. Das wirklich eine traurige Szene. Dazu klimpert irgendwie eben dieses Orchester vor sich dahin. Einfach super cool. Oder zum Beispiel, der Sony-CEO kommt rein, um Banjo-Kazooie vorzustellen. Die Information, dass er Banjo-Kazooie vorspielt, erreichte den Zuschauer aber schon wesentlich früher. Weil als Schatten auf dem Boden haben sie nicht seinen Schatten genommen, sondern eben den Schatten von Banjo-Kazooie und die Musik von Banjo-Kazooie hat gespielt. Noch bevor der sagte, ja, das kommt, jetzt wusste es jeder, weil das atmosphärisch so toll gemacht war. Es war ein Traum. Also von der Effekterei her sensationell.
Also gut aufbehaut. Was wir natürlich noch machen werden, die Links zu der Keynote selber, die gibt's ja auch auf YouTube zu sehen. Findet ihr auch in den Show Notes, damit ihr das nachschauen könnt. Gut, von der Hardware gehen wir über auf Software, also auf die Spiele, besser gesagt. Und da kommt zuallererst ein Spiel mit einer wirklich ganz, ganz tollen Grafik, wie ich finde. Habe ich einen Trailer gesehen,
God of War. Ja, wie gerade vorher schon reingeschnitten, endlich kommt auch God of War jetzt auf der PS4. Auch da gab es ja bisher nur Remakes, wurde jetzt Zeit, dass da was Neues kommt. Der Trailer und die Vorstellung hat ein bisschen überrascht. Wir kennen God of War, wir schlüpfen eben in den Gott des Krieges hinein, in Kratos, der früher sehr aggressiv, sehr blutig, eben passend zum Namen durch die Lande gezogen ist quasi. Kratos ist alt geworden, Kratos ist ein bisschen sentimental geworden, das schreckt ein bisschen am Anfang. Gerade wenn man den Trailer anfängt, wird der ein oder andere Fan nicht sofort erkennen, dass es sich um das Spiel handelt, weil man ein Kind sieht. Es ist offensichtlich Kratos' Sohn. Auch allein vom Titel her lässt jetzt irgendwie den Schluss nahe, dass wir vielleicht langsam damit übergehen, dass wir von Kratos in quasi die Fußstapfen seines Sohnes steigen und damit quasi einen Reboot tatsächlich jetzt irgendwie erleben werden. In dem Teil glaube ich es noch nicht, weil der Sohn ist tatsächlich noch sehr, sehr jung. Wenn der jetzt irgendwie als der Gott des Kriegs irgendwie herumstreifen würde, würde es mich sehr überraschen. Es bekommt natürlich aber extrem viel Story-Tiefgang und extrem viel Weitblick. Kratos eben selbst immer sehr unüberlegt, sehr brutal. Seinem Sohn hingegen versucht er allerdings beizubringen, ein tatsächlich vernünftiger oder nachdenkender Gott des Kriegs zu sein. Finde ich sehr interessant. Grafisch, wie du schon sagst, unheimlich schön. Und überraschenderweise, was bei dem Titel bisher einfach nie der Fall war, auch durchaus ethisch das ein oder andere spannende Fitzelchen offensichtlich dabei. Bin sehr auf Spiele gespannt. Endlich wieder God of War auf der PS4. Das freue ich mich am meisten.
Ja, als ich mir so die Trailer nicht nur von der Sony Keynote, sondern auch von den anderen angeschaut habe, habe ich mehrfach überlegt, mir nächstes Mal endlich wieder mal eine aktuelle Konsole zuzulegen, weil die Grafiken, und da komme ich jetzt schon auf das nächste Spiel, Horizon Zero Dawn ist auch ein Spiel mit ganz, ganz, ganz schöner Grafik.
Ja, also Horizon Zero Dawn freue ich mich auch schon unheimlich sehr darauf. Ein Spiel, das leider tausendmal verschoben wurde, ich will jetzt auch gar nicht großartig dazu reden. Am 28. Februar 2017 soll Horizon Zero Dawn endlich kommen. Im Endeffekt schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters, der quasi auf einem fremden Planeten lebt und dort versucht, den Planeten zu besiedeln. Erinnert mich so ein bisschen an Primal, nur so eine Mischung aus Far Cry Primal und Zukunft und grafisch eben wirklich ein unheimlicher Leckerbissen. 28. Februar 2017 ist es endlich soweit. Ich freue mich so, so sehr. Ich gehe mal davon aus, dass es sich wahrscheinlich wieder irgendwie auf Sommer oder so verschieben wird, um jetzt ganz böse zu sein. Das ist rein meine private Meinung. Aber immerhin, ich hätte ja schon fast damit gerechnet, dass es sogar irgendwann kommt. Wir stellen das Ding ein oder hatte große Angst davor. Mittlerweile gibt es ein Datum, das spricht mal zumindest dafür, dass es nicht eingestellt wird. Ich bin sehr froh.
PlayStation only, natürlich.
Ja, also wir reden jetzt größtenteils nur über die Exklusivtitel hier. An der Stelle jetzt mal zumindest.
Das nächste Spiel ist dann nicht mehr ganz so zukünftig. Detroit Become Human.
Das ist, glaube ich, noch zukünftiger. Also da gibt es noch nicht mal ein großes Datum.
Ich meinte mehr mit dem, wo es abspielt. Aber
ach so, Handlungsort. Ja, genau, da hast du recht.
Nicht Veröffentlichungsdatum, weil das steht hier nicht.
Genau, also Veröffentlichung leider noch nicht bekannt. Ist ein völlig neuer Titel. Spielt nur ein bisschen in der nahen Zukunft. Allzu viel ist nicht bekannt. Aber auch da am besten einfach mal in den Trailer hineinschauen. Das sieht auch sehr, sehr schick aus, finde ich, und extrem fotorealistisch an manchen Stellen. Wird ein schöner Zukunftsableger quasi, nahe Zukunft allerdings eben, dürfte so ein bisschen so eine Cop-Story quasi sein, also so Cop-Geheimagenten, sonst das Richtung. Sieht sehr nett aus, eben endlich mal ein neuer Titel, bin sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Schön eben, dass sie nicht nur lauter bekannte Titel gezeigt haben.
Schaut auch nicht ganz so blutig aus.
Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, das dürfte ja so ein typischer bisschen so Stealth, sonst was Richtung so SWAT-Shooter quasi werden.
Das nächste Spiel, das geht in Richtung, wie kann man das beschreiben?
Versuch's mal.
Das misslingt mir eben, deshalb wollte ich geschickt auf dich überleiten. Das ist
eine komplett geisteskranke, abartige Fantasie eines Spieleentwicklers, der sich einen riesengroßen Namen gemacht hat. Soweit jetzt mal meine Aussage.
Deine Meinung?
Ja, nicht nur ganz meine, sondern tatsächlich die von so ziemlich jedem Spielejournalisten, was jetzt auch echt nicht bösartig ist, weil ich glaube, der Macher wollte das mit dem Trailer so. Was ist passiert? Sie haben einen virtuellen roten Teppich auf der Bühne eingeblendet und Hideo Kojima ist in den Saal hineingeschwebt. Wir kennen Hideo Kojima von Metal Gear Solid größtenteils, genau. Bei Metal Gear Solid 5 hat er sich mit seinem bisherigen Arbeitgeber Konami angelegt und wurde dann gegangen. Dann kam er kurz darauf die...
Hatten wir eine genau, oder andere News-Folge? Genau.
Dann kam ja die ein oder andere Info, dass er wahrscheinlich bei Sony untergekommen ist. Mittlerweile wissen wir es eben fix. Er ist bei Sony, entwickelt ein eigenes Spiel dort. Das heißt Death Stranding. Wir wissen nichts von diesem Spiel. Wir haben nur einen wirklich eben sehr gestörten, meiner Meinung nach, Trailer gesehen, der 3 Minuten 30 lang ist. Wir sehen dabei, wie Norman Reedus, den kennen wir von Silent Hill Teilen, nackt auf einem Strand aufwacht und quasi mit ihm verbunden mit einer künstlichen Nabelschnur auch ein kleines Baby liegt. Ja, aus einem nackten, aufgeschnittenen Norman Reedus und einem Strand, auf dem alles tot ist und dunkel ist, sehen wir nichts. Wir wissen nichts zu dem Spiel. Was wir natürlich in dem Trailer sehen, ganz, ganz wichtig, ist mindestens 5-mal den Namen von Hideo Kojima. Irgendwie war der immer schon sehr exzentrisch. Das war er auch schon zu Metal Gear Solid 5 Zeiten eben. Und wir sehen halt am Ende des Spiels nochmal den Namen Norman Reedus. Das war's. Man sieht nichts zu dem Spiel und der Trailer ist tatsächlich sehr, sehr, sehr verstörend. Wenn irgendjemand was versteht aus dem Trailer oder daraus analysieren kann, dann bitte, bitte her damit. Ich bin mir sicher, ihr kriegt irgendwo eine Titelstory dafür, weil Games Magazine machen jetzt seit 2-3 Wochen nichts anderes, als zu versuchen, aus diesem Trailer irgendwas rauszulesen. Ich glaube, es ist Absicht, da soll man auch nichts rauslesen können. Man sieht, dass es schöne Grafik hat, da kann man jetzt nichts sagen. Man sieht, dass es Norman Reedus ist, man sieht 20 Mal, dass es Kojima ist, man sieht, dass er nicht weg ist und damit hat sich's auch schon.
Passt. Alles andere, wenn es dann mehr News dazu gibt. Sicherlich auch bei uns in der Spiele-News-Folge.
Ganz sicher. Wobei ich glaube nicht, dass wir davor 2-3 Jahren was sehen werden, jetzt ganz ehrlich.
Das könnte der Fall sein. Genau, da dürfen wir noch ein bisschen länger warten. Mehr zu warten gibt es bei Sony nicht mehr,
kurz oder? Noch was dazu zu sagen und dann kurz noch was zu diskutieren mit dir, wenn mich deine Meinung interessiert. Es gab unheimlich viele kleine andere Spiele an Ankündigungen, die, finde ich, aber sehr, sehr wichtig waren oder sehr interessant sind. Wir gehen auf denen vielleicht später noch ein bisschen stärker ein, kommt dann auf die Zeit an. Das Lustige war aber auch, dass zum Beispiel während der Sony PK quasi Resident Evil 7 als angekündigt wurde, sehr cool gemacht mit einem relativ coolen Trailer. Und dann aber die Info kam übrigens auf der PlayStation, das Spiel wird es überall geben, also kein Exclusive, aber die PlayStation wird VR-Exclusive. Das heißt, die VR-Umfassung von Resident Evil gibt es zum normalen Preis, einfach im Spiel integriert, nur auf der Sony-Konsole. Ähnlich verhielt sich's mit Warner Bros. Die werden offensichtlich ein Batman irgendwie basteln, wo dann zumindest Teile davon in VR sind, auf der Sony VR. Ähnlich mit Square Enix mit irgendwie einem neuen Final Fantasy, wo dann auch ein Teil davon eben quasi, oder das Ganze, das weiß man alles noch nicht so genau, Sony VR-fähig sein soll. Meiner Meinung nach hat Sony da jetzt ganz klar von der Seite alle anderen überholt. Jeder sagt irgendwie, auf der Vive oder auf der Rift fehlen die großen, wichtigen Anwendungen. Das stimmt auch, ja. Irgendwie auf der Vive, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob auf der Vive oder Rift, keine Ahnung, aber das namenhafteste Spiel ist irgendwie The Climb, das ist von Crytek, einem deutschen Studio, das irgendwie vor allem durch Crysis und Far Cry bekannt ist. Da spiele ich, wie ich auf einem Berg raufkletter. Hurra, das war's aber auch schon, ja. Irgendwie so die großen AAA-Titel gibt's gar nicht. Und Sony hat jetzt einfach mal so nebenbei einige AAA-Titel vorgestellt. Und noch dazu den besten Preis. Also ja, ich glaube, VR wird sich durchsetzen und ich bin mir sicher, Sony wird da ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Boden gut machen, aufholen und wahrscheinlich am Ende des Jahres sogar Marktführer schon sein.
Vorerst mal Marktführer
ja,
sein.
Ja, aber ich glaube, dass sich Vive und Rift tatsächlich fürchterlich anhalten können, ja.
Ja, das schaut aktuell nicht so ganz rosig aus den beiden Ecken. Aber nicht ganz so rosig,
ja, dass ich hatte. Stichwort neue Konsolen auch noch ganz kurz. Es gibt ja immer wieder das Gerücht über die PlayStation Neo. Die wurde jetzt nicht vorgestellt, das allerdings mit Ansage unter Anführungsstrichen. Es gab schon vorher ja die große Info, dass es eine Neo geben wird, aber dass sie nicht auf der E3 gezeigt wird. Bleibt die Frage, ob Microsoft stattdessen deshalb absichtlich diesen Zug gemacht hat. Sie haben auch keine Hardware gezeigt, sondern nur so ein Trailer-Video, dass es eben dieses Ding geben wird. Genau, haben dann noch viele Leute sehr stark kritisiert. Zwei Kritiken dazu. Einerseits eben, naja, die neuen Konsolengenerationen halten nicht so lange wie die alten, wobei beide Hersteller sehr, sehr bemüht sind und sehr, sehr stark betonen, es geht nicht darum, quasi Spieler auszugrenzen. Die Konsolen sollen weiterhin abwärtskompatibel sein. Heißt, wenn ein Spiel für die Neo quasi erscheint, läuft es auch auf der PS4, beziehungsweise auf der Scorpio, läuft auf der Xbox One. Das glaube ich ihnen auch. Sie haben es dann so ein bisschen verglichen mit den Computern und sagen halt, na gut, auf dem einen läuft es dann halt in 4K mit schnellerer Bildrate, auf dem anderen halt nicht. Aber spielbar ist es. Auf der anderen Seite, ja, schon ein schwieriges Thema. Microsoft kam dann durchaus in die Kritik und die Kritik verstehe ich. Im Endeffekt haben die es tatsächlich geschafft, während einer Kino zweimal den Leuten zu sagen, dass ihre Hardware alt ist. Also wenn du als Xbox One-Spieler diese Keynote gesehen hast, bekommst du mal die Info, hey, da kommt jetzt eine Slim. Das werden die meisten noch recht sportlich sehen. Die hat jetzt doch nicht so viel mehr Leistung. Und das wusste man,
Das weiß man ja immer von der Slim-Variante, dass sie einfach genau. Vor allem also slimmer ist.
Ich muss gestehen, auch mich als Xbox One-Besitzer ging mir relativ am vorbei.
Popo.
Aber dann natürlich eine Stunde später oder zwei Stunden später gleich die nächste Konsole ankündigen und die Konsole, die zwei Stunden davor eben vorgestellt wurde, wieder in den Ruhestand zu schicken gleich, ist natürlich schon irgendwie eine harte Sache. Ich bin gespannt, wie viele Leute sich jetzt freiwillig noch überhaupt eine Konsole kaufen und nicht gleich sagen, nee, dann warte ich aber auf nächstes Jahr. Ja.
Ich habe in Klammer gesagt, als Xbox 360 Besitzer mir gedacht, oh, Slim, kaufen. Nächstes Jahr ist viel zu weit weg. Ich werde mir die Slim mal anschauen. Ich muss mal mit Microsoft sprechen. Aber eben, ich wollte zu Beginn, gut, Schweiz ist eh noch ein spezielles, da hatten wir ja nicht alles, was die Xbox One, also die war beim Start ja nicht da, hat ja über ein Jahr eine Verspätung. Kam es mir ein bisschen nach Beta vor, aber mittlerweile ist ja das relativ ausgereift. Aber dennoch glaube ich, Slim ist keine schlechte Geschichte, vor allem da ich auf mein Multimedia-Gestell, was ich hier unten im Büro habe, froh bin, wenn da nicht nochmal so ein fettes Riesenmonster an Stromadapter-Gedöns rumliegt.
Was man natürlich auch auf jeden Fall erwarten kann, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Scorpio auch sehr, sehr teuer wird. Also ich sage, okay, naja, jetzt für 300 Euro eine Slim kaufen oder nächstes Jahr für 300 Euro eine Scorpio. Ich glaube, das wird nicht das Thema werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Scorpio so 500, vielleicht sogar eher 600 Euro kosten wird. Da ist wirklich viel Hardware drinnen, die kostet.
Das kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann quasi eine Pro-Geschichte nebenbei fahren damit.
Ja, finde ich auch vollkommen okay. Ich meine, wenn man sich anschaut, was so eine GTX 1070, 1080 kostet, ist in Ordnung, ja. Aber ja, also für alle, die jetzt sagen, ja, Geld, aber ich warte trotzdem lieber auf nächstes Jahr. Ich glaube, die Scorpio wird keine Budget-Konsole werden.
Also, kauft euch die Slim. Oder wartet, bis es auch da
bald ist. Die kommen sicher sehr bald, ja. Weihnachtsgeschäft heuer wird das sicher ein ganz heißes Thema wieder.
Auf jeden Fall.
Eben. Und also, gerade da wird Xbox über den Preis machen müssen. Sony wird es über die PSVR machen. Xbox wird da wahrscheinlich über den Preis seitlich kommen müssen quasi.
Gehen wir zum nächsten, dritten?
Ja, Nintendo. Mein Herzenshersteller nach wie vor, der heuer auch wirklich überzeugen konnte. Wir haben gesagt, wir machen die Keynotes. Das ist bei Nintendo jetzt natürlich sehr, sehr übertrieben und heuer noch übertriebener als sonst. Auch in den letzten Jahren hat Nintendo eigentlich immer nur dieses Nintendo Direct Event gestreamt. Und das war es dann eigentlich so, was man gesehen hat. Und danach gab es dann immer das sogenannte Treehouse. Da konntest du die Spiele dann ein bisschen spielen. Dieses Jahr war es noch schwächer, unter Anführungsstrichen. Es gab kein Nintendo Direct Event, sondern nur direkt die Möglichkeit, irgendwie da halt im Treehouse zu spielen, beziehungsweise Leuten beim Spielen zuzusehen. Gab es dann sehr, sehr lange Streams, die waren aber überraschenderweise sehr, sehr erfolgreich. Zuerst wurden wir unter Anführungsstrichen genervt und aufgehalten von Pokémon. Nichts, dass ich was gegen Pokémon hätte. Ich bin genau in der Zielgruppe und freue mich auch unheimlich auf Pokémon Sonne und Mond, das gegen Ende des Jahres erscheinen wird. Ich komme genau aus der Zeit quasi, wo das verfangen hat. Ja.
Das genau, ja. Schon das eine oder andere Mal, dass ich da nicht das
zusätzlich wurde Pokémon bin, genau. Go angekündigt, dass es im Juli kommen soll, eben Zeitpunkt der Aufnahme 8. Juli. Es kam vorgestern in Australien und Neuseeland. Es kam
mit dem schlimmsten ja, Pokémon Hashtag Go, ever. Der Pokémon Go, genau.
Marketingtechnisch vielleicht ist nicht ganz so schlau, ja.
Aber gut, muss man denen zugute halten. Solche Dinge sind natürlich immer weltweit, weil man will ja da Buzz erzeugen mit Hashtags und man findet immer irgendwo eine Sprache, wo das Wort, was man verwendet, ein bisschen dezent was anderes bedeutet. Ich meine, da gibt es ja auch Sänger und Musiker und DJs, die dann plötzlich Idiot und so weiter heißen oder Muschi ja. Und solche Dinge.
Was ich sehr lustig finde, ist, wie Square Enix auf das reagiert hat. Die haben ja so Spiele wie Hitman Go und Lara Croft Go und sowas gemacht und haben jetzt quasi so ein Video auf ihrer eigenen Seite veröffentlicht, wie es aussehe, wenn sie quasi Lara Croft Go jetzt auf Pokémon Go machen würden, weil die halt auch dieses Namensschema sonst verfolgen. War überrascht, dass sie das so sportlich nehmen und dann nicht gleich irgendwie versuchen, Namensrechte einzuklagen. Ganz, ganz lustig. Ja.
Hast du da
schicke ich nachher. Ja, aber ich glaube, Video ist übertrieben. Ich glaube, das war nur ein Foto. Aber den Link zum Tweet schicke ich dir auf jeden Fall noch. Ja. ist recht, recht pfiffig. Die Welt geht gerade unheimlich steil auf dieses Thema eben. Wir sind gerade am zweiten Tag nach der Veröffentlichung bei der Aufnahme. Ich zähle die Stunden und schaue tatsächlich immer noch so jede Stunde im App Store nach, ob dieses Ding jetzt auch bei uns endlich veröffentlicht wird. Ich will unbedingt spielen. Ja, wird ein spannender Titel von den Machern von Ingress. Die haben ja schon bewiesen, dass sie so Advanced Reality Spiele mit GPS und so können. Jetzt dann eben auch bald mit Pokémons. So. Genug gepokémont, das wahre Highlight der ganzen E3 für mich kommt Zelda Breath of the Wild. Endlich gibt's Zelda auf der Wii U. Ja, Wii U, das ist übrigens diese unheimlich alte Konsole von Nintendo mittlerweile.
Die auch ich natürlich besitze, weil ich besitze ja nur alte Konsolen.
Nein, aber genau. Für Zelda-Veröffentlichung ist es tatsächlich einfach schon unheimlich spät, vor allem wo ja die designierte neue schon kommt. Wir wissen mittlerweile ja auch, okay, dieses Spiel wird es dann auch auf der neuen geben, aber auch noch auf der Wii U. War eine überraschend spannende Vorstellung, die dann auch eben stundenlang im Livestream lief. Ich rückwirkend jetzt mit ein paar Tagen Abstand quasi, weiß ich nicht ganz, was ich davon halten soll, muss ich leider gestehen. Es sieht aus wie Zelda und das ist natürlich gut. Also wer Nintendo-Spiele mag, für den ist das gut. Ja, wenn nicht, dann ist man sowieso kein Nintendo-Fan.
Sieht das wirklich aus wie Zelda?
Ja, schwierig.
Für mich, als ich den Trailer gesehen habe das erste Mal, dachte ich für mich, oh, das sieht interessant aus. Und erst dann gesehen, dass Zelda ist, und dachte ich,
Also ja, was Farbgebung, Sounds und solche Dinge betrifft, sagen wir mal so, ist es diesen Zelda-Design sehr stark angelehnt zumindest. Natürlich sieht es nicht mehr aus wie die alten Zeldas, klar. Aber es hat schon diesen bisschen diesen Zelda-Spirit. Das liegt natürlich auch viel an den Soundeffekten und auch am Soundtrack.
Ich habe es ohne Sound geschaut, muss ich dazu sagen. Und das erste Mal war vor, dem du berichtet hast.
Also es hat schon so ein bisschen den Zelda-Flair auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das macht's interessant, aber irgendwie, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Es ist so ein bisschen wie Skyrim in Zelda-Welten. Das heißt, wir können auch herumrennen und Dinge craften zum Beispiel. Es gibt ein Crafting-System. Zelda ist ab sofort ein Open-World-Spiel. Sie haben gesagt, im Endeffekt, wenn du aus der Höhle schlüpfst und in deiner Unterhose noch bist, quasi als Charakter, könntest du auch rein theoretisch schon direkt zum Endboss gehen und dem eins aufs Maul geben, unter Anführungsstrichen, ja. Die Chance, dass du gewinnst, ist natürlich sehr gering, aber du könntest. Sachen, die ich im eben auch erwähnten Skyrim sehr gerne mag, aber die ich unheimlich schwierig finde für einen Zelda. Also es gefällt mir, ich freue mich unheimlich drauf. Ich weiß aber noch nicht ganz, wie das alles zusammenpasst und ob mir das gefällt. Es sind auch Kompetenzen, die Sony, muss man fairnesshalber, also die Nintendo, sorry, nicht wirklich hat. Also irgendwie den Machern von Bethesda traue ich zu, dass sie ein Open-World-Spiel bauen, weil die machen das halt einfach schon seit 3000 Jahren. Ja. Und Zelda traue ich, also Nintendo traue ich zu, dass sie ein hübsches, geführtes Dungeon-Crawling-Spiel bauen, alles Zelda, weil das machen die wiederum auch seit 1000 Jahren. Open-World ist jetzt aber nicht so ein Nintendo-Thema, finde ich.
Eigentlich weniger. Was heißt eigentlich?
Ja. Also da, ich bin gespannt. Man muss so eine Open-World-Welt auch mal mit Leben füllen können zum Beispiel. Das sah jetzt in diesen ganzen Streams, die ich gesehen habe, und das waren stundenlang einfach auch nicht so aus. Wenn jetzt Leben bedeutet, dass ich einfach herumrenne und dann meilenweit nichts sehe und dann irgendwo halt mal eine blöde Schatztruhe steht, das ist zu wenig. Und ich weiß nicht, ob Nintendo das kann. Ich, wie gesagt, freue mich unheimlich, war für mich mein Highlight, hat mich ein bisschen ambivalent hinterlassen.
Das würde uns überraschen, oder? Wann kommt
ja, das haben sie nicht so genau angekündigt, ausgehend davon, dass die NX nächstes Jahr im März erscheinen soll. Auch da gab es nichts dazu auf der Keynote, kein Wort von der Nintendo NX. Ja. Aber ihren eigenen Geschäftsberichten zufolge soll sie im März kommen, Zelda soll ein Launch-Titel sein, also würde ich jetzt mal sagen März 2017.
Also dürfen wir uns noch ein bisschen darauf gespannt machen. Ja, dann gibt es die großen Breaking News, also so Breaking und so News sind sie nicht mehr, aber total große News. Endlich Miitomo, auch in der Schweiz.
Ja, das gab es nicht auf der E3, das ist es mehr oder weniger so die Nintendo News, die zusätzlich kam. Wollte aber unbedingt das reinnehmen, nachdem wir Miitomo schon hatten und du sagtest, ja, du hast es ja nicht, weil ihr in der Schweiz wieder mal nicht durftet. Ja, Martin, Miitomo geht's mit dir. Hast du schon ausprobiert? Wie gefällt's dir?
Da kommt meine allererste Frage, soll ich das mit meinem Nintendo-Account verknüpfen oder ohne Verknüpfung? Und wenn ja, was hat das für Vorteile? Ja,
wenn du es verknüpfst, sammelst du in diesen Nintendo Club Gold-Punkte quasi, also Gold, dass du dann teilweise gegen Ingame-Sachen auch von anderen Dingen einlösen kannst. Also meiner Meinung nach ja, auf jeden Fall verknüpfen, weil du halt quasi Nintendo-Währung sammelst.
Gut, dann
mit denen du dir dann vielleicht nach 300 Stunden mit Tomo im zukünftigen Zelda eine neue Unterhose kaufen kannst, damit du dem Endgegner in einer roten anstatt in einer weißen Unterhose gegenüberstehst.
Das macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn der Endgegner ein Stier ist. Ja, passt. Werde ich also verknüpfen. Somit, ich kann dir noch nichts sagen, weil ich habe es mir auch geöffnet und wollte dich das zuerst fragen. Wird in dem Fall gerade
ja, wie es ausschaut, also freut mich, dass ihr es jetzt in der Schweiz habt und ich bin mir sicher, dass die Leute da sich jetzt noch sehr freuen darauf. Für alle Schweizer, die uns zuhören, tut mir leid, euch jetzt ein bisschen enttäuschen zu müssen. In den Ländern, wo es schon gibt, ist der Hype völlig vorbei und ich glaube, es interessiert keinen Menschen mehr. Auch in meinem Freundeskreis war natürlich ein sehr gehyptes Thema und alle haben sich sehr gefreut und super, super, super. Also mittlerweile muss ich gestehen, ich glaube nicht, dass das noch irgendjemand nutzt. Ich habe jetzt auch reingeschaut von meinen Freunden und das waren fast 30, waren irgendwie 2 in den letzten 14 Tagen online, sonst keiner. Ich glaube, das war nur so ein Hype-Thema und das ist jetzt halt leider wieder sehr, sehr stark weg. Ist natürlich schade, weil sie haben sich viel Mühe gegeben, aber ja. Ich glaube, das war nur so ein Kurzhype, den sie einfach nicht aufrechterhalten konnten.
Lieben Gruß an den Raydan, der nutzt das zumindest irgendwie noch. Auf Twitter sehe ich immer wieder mal was. Ich komme nicht rein, weiß mein Passwort nicht mehr. Werde ich nächstens nachholen. Jetzt wieder zurück zum Podcast natürlich. Was haben wir noch als Themen von Seiten Nintendo?
Ja, das waren nämlich die großen Keynotes der großen Hardwarehersteller.
Dann hast du gesagt, wir haben noch 2, 3 Highlights oder Titel. Gehen wir die durch oder verlinken wir das einfach auf der Webseite?
Ich würde noch ganz kurz auf die ein oder andere Keynote eingehen, trotz fortgeschrittener Zeit. Dadurch, dass das Moment aber eh nur einen Podcast statt 2 geht, können wir vielleicht ein bisschen überziehen. Es gab noch 3 große Keynotes, einerseits EA, andererseits Bethesda und dann noch Yubi. Das sind eben 3 Spielehersteller. EA hat groß die eigenen Titel gepusht von Battlefield 1, das im Ersten Weltkrieg spielen soll, recht vernünftig aussieht, zu Mass Effect Andromeda, auf das ich mich schon unheimlich freue, weil leider nächstes Jahr kommt. Eine neue Geschichte im Mass Effect-Universum hin zu Titanfall. Dieser Mech-Shooter, der noch heuer der zweite Teil kommen soll, diesmal nicht Xbox-exclusive. Sie haben gezeigt, dass so ziemlich jedes Studio auf Gottes Erdboden an einem Star-Wars-Spiel arbeitet, ohne genaue Titel zu zeigen. Und ein neues, finde ich, sehr, sehr schönes Programm, nämlich EA Originals. Da will man Indie-Studios so weit unterstützen, dass sie eben das Spiel veröffentlichen. Im Endeffekt dürfte das so eine Art Indie-Kredit sein, den sie nachher zurückbezahlen, den Gewinn allerdings voll bekommen. Finde ich eine sehr schöne Sache. Das erste Spiel aus dem Programm heißt Fee. Noch ein anderes sehr schönes Ding, über das sehr kontroversiell diskutiert wurde, was ich nicht verstanden habe. Sie haben angekündigt, dass sie quasi ein bisschen Charity ins Thema Spielen hineinbekommen. Sie werden in Zukunft der Spielergemeinschaft eine Aufgabe stellen. Und wenn diese Aufgabe geschafft wurde, werden sie dafür Geld an wohltätige Organisationen spenden. Also zum Beispiel, wenn ihr in Star Wars Battleground jetzt dieses Wochenende 1 Million Mal Darth Vader gemeinsam umlegt, als Community quasi, spenden wir 1 Million Euro an, weiß ich was, rettet den Planeten, sorgt für mehr sauberes Wasser an, vernünftige, fundierte Organisationen. Ja.
Was ja sicherlich nicht immer...
Da las ich jetzt sehr häufig die Kritik, naja, da hat ihnen wieder der Steuerberater einen Tipp gegeben, wie sie ihren Gewinn senken können. Natürlich weht das aus so einer Richtung. Ich meine, ich arbeite selber in der Finanzbranche, ich weiß, wie solche Dinge laufen. Ich sag's dir aber ganz ehrlich, ich finde solche Kritik von den Leuten, die es machen, schäbig. Es ist mir wurscht, was für Gründe das sind. Und ich sag's dir ganz ehrlich, tu Gutes und sprich darüber meinetwegen. Natürlich wäre es schöner, wenn du es nicht tust. Ja? Aber Hauptsache, irgendwelche Hilfsorganisationen bekommen Geld. Ob das aus steuerlichen Gründen ist oder nicht, ist mir völlig wurscht. Wenn jeder irgendwie offensichtlich Millionen in diese Richtung blasen will und das dann solche Ingame-Herausforderungen hängt, warum nicht? Was ist das für ein Grund, das zu kritisieren? Ich sehe daran wirklich überhaupt kein Problem, finde das eine super Sache.
Das unterschreibe ich dir gleich doppelt.
Ja, Bethesda war für mich persönlich die schwächste Keynote. Sie haben Quake ganz kurz gestriffen, nachdem ja jetzt Doom schon ein Thema war, war Quake ein Thema, das war ja an und für sich zu erwarten. Wer jetzt auf ein großes neues Quake-Spiel hofft, hat leider Pech. Das Ding heißt Quake Heroes, wird irgendwie so ein halb ein bisschen lieblos wirkender Multiplayer online, rein Windows-PC-mäßiger Shooter, so ein typischer Hero-Shooter halt auch werden. Sie haben tausendmal betont, dass dieses Ding ausgelegt ist auf dem Computer, hier, da, dort. Ja, schön. Ich hätte mir trotzdem lieber ein neues Quake gewünscht. Auf der anderen Seite gibt es für Fallout jetzt neue Add-ons. Das sind 3 Stück, die werden jetzt auch die letzten sein. Die sind recht spannend und recht nett. Nuka World zum Beispiel spielt in diesem bekannten Freizeitpark. Vault Tech zum Beispiel liefert jetzt wesentlich mehr so Crafting-Geschichten aus. Man hatte so eine Art Minecraft-Modus quasi, wo man so ein bisschen eine eigene Stadt bauen kann. Den bauen sie mit Vault Tech jetzt sehr stark aus. Warum nicht? Shelter, das Spiel, das es auf iOS gibt, wird es auch für den PC geben. Hurra. Ja, nachdem das jetzt wahrscheinlich auf iOS keinen mehr interessiert, versucht man noch die PC-Spieler mitzunehmen. Was allerdings schon sehr spannend war, es wird von Fallout eine VR-Umsetzung geben. Das finde ich durchaus interessant. Skyrim kommt, das ist quasi der 5. Teil der Elder Scrolls-Reihe, kommt jetzt als Remastered Version. Nicht, dass wir das ja nicht schon kennen würden. Nein, wir remastern den Remaster nochmal für die aktuellen Konsolen. Ich hätte mich unheimlich auf Elder Scrolls 6 gefreut. Sieht aber ganz schlecht aus. Schade.
Sehr schade, ja.
Ja, dann noch kurz Yubi, wie gesagt. Die haben ein sehr lustiges South Park-Spiel vorgestellt, deren Titel ich hier jetzt nicht erwähnen möchte, da der wahrscheinlich wie bei alles bei South Park nicht kindergerecht ist. Ist aber halt der typische South Park-Charme und Humor, wenn man das mag.
Screw you guys, I'm going genau. home. Grüße an Apple.
Ja. Ist der typische Charme von dem Ganzen. Mich hat es überraschend mitgenommen. Ich freue mich überraschend sehr auf das Spiel. Vor allem fand ich es auch mal einfach wirklich nett, dass ein Hersteller irgendein Spiel zeigt, das halt so ein bisschen cheesy ist, ein bisschen Humor hat. Ja. Und nicht irgendwie so, ja, alles so ernst und wieder ernst und Welt retten und da und dort. Und es ist schon alles immer sehr dramatisch und sehr himmelschreiend und irgendwie zieht South Park dem Ganzen dann total die lange Nase. Das finde ich total nett. Watch Dogs 2 kommt, der Hacker-Shooter, wo der erste Teil leider ein bisschen verrissen wurde, weil sie zuerst wesentlich mehr versprochen haben, als sie halten konnten. Watch Dogs 2 sieht jetzt wieder in den Trailern sehr gut aus, muss man sagen. Das sah halt der erste auch schon. Da muss man jetzt halt dann echt abwarten, was das Spiel abliefert. Ja, kann man nicht viel dazu sagen. Die Trailer sehen gut aus, es sieht auch so aus, als hätten sie es dem einen oder anderen Fehler gelernt. Watch Dogs 1 war eben das Hauptproblem. Sie haben verdammt viel in den Trailern versprochen und das Spiel hat einfach bei Gott nicht geliefert. Von daher heikel. Ja, das mal so zu den großen Kinos und auch zu den großen Spieleherstellern.
Willst du ein Fazit ziehen zu der diesjährigen E3 2016?
Ja, also mein persönliches zumindest. Es war ein bisschen schwierig. Es liegt vielleicht daran, das habe ich so ähnlich auch mit Apple Kinos zum Beispiel, es war halt schon unheimlich viel vorher bekannt, dass eine PS Neo kommt, aber dort nicht gezeigt wird, aber dass es so ein Teil gibt, gab es ja schon die Info irgendwie 14 Tage vor der E3. Man hat eigentlich die meisten Dinge gewusst. Was mich auf der anderen Seite stört, und das Problem wird einfach jedes Jahr schlimmer, ich habe das irgendwie vor 3 Jahren schon an anderer Stelle mal in einem Video zu Gamescom gesagt, kann ich mich erinnern, machen wir mal ein Spiel. Geh mal her und zähl einfach die Nummern hinter den Titeln zusammen. Ich bin mir sicher, du wirst dreistellig. Ja? Du hast halt die 17. Fortsetzung von irgendeinem Spiel. Ja? Du hast Titanfall 2, du hast Fallout 4, du hast Resident Evil 7, du hast da, du hast dort. Wenn du Richtung Final Fantasy gehst, wirst du noch kruder. Du hast Final Fantasy 16. Ich will neue Sachen sehen und damit meine ich jetzt nicht, dass das im Vorhinein irgendwie schon gespoilert wurde und halt irgendwie in die Presse gelegt ist, sondern ich will auch neue Spiele sehen. Und das wird einfach jedes Jahr schlimmer. Die Zahl, wenn du quasi die Fortsetzungen zusammenzählst, wird jedes Jahr definitiv wesentlich höher. Natürlich versuchen jetzt Hersteller schlau zu sein und uns da ein bisschen zu betrügen und das heißt nicht Battlefield 7, sondern Battlefield 1. Trotzdem ist es das 7. oder 8. oder keine Ahnung was, ich weiß es nicht, Battlefield, ja. Das macht's halt auch nicht besser. Oder Gears of War heißt jetzt halt nicht Gears of War 5 oder 4. Ich weiß nicht mal, welcher Teil das ist, sondern halt auch nur mehr Gears of War, um irgendwie das Remake damit zu begründen. Aber es ist einfach die tausendste Fortsetzung. Es ändert nichts.
Es ändert nicht an der Tatsache, dass es immer wieder, ja, genau. Schade. Mal schauen, vielleicht gibt's ja im nächsten Jahr eine Gegenbewegung.
Ich fürchte halt nicht, weil mit diesen Marken machst du halt Kohle. Was ich ein bisschen das Gefühl teilweise habe momentan, das ist vielleicht eine gute Entwicklung. Sie nutzen teilweise die Marken aus, geben aber plötzlich ganz andere Spiele dahinter. So eine Überraschung war für mich Prey 2. Das hat überhaupt nichts mit Prey 1 zu tun. Das ist ein völlig anderes Spiel. Die hätten das auch irgendwie ganz anders nennen können. Offensichtlich war das so nach dem Schema, okay, wir haben die Marke Prey, der 1er Teil war relativ beliebt, den 2er Teil haben wir bereits mit einem Studio mal in den Sand gesetzt und das Studio geschlossen. Da liegt ein Name herum. Ach, nennen wir es einfach Prey 2. Ist ja völlig wurscht. Ja. Das hat nichts mit dem 1er zu tun. Finde ich aber cool, warum nicht? Ja? Von mir sollen es dann das nächste Battlefield 17 nennen, ist mir wurscht. Wenn das Konzept dahinter neu ist, bin ich zufrieden. Ja? Ich will neue Konzepte sehen.
Neue Möglichkeiten, nicht nur eben Remastered-Zeug. Dann haben wir für euch noch Empfehlungen. Zwei an der Zahl für den Juli
2016. Genau, wir haben ja das letztes Mal schon gemacht und dass heuer quasi jetzt dieses Monat keine Spielefolge mehr gibt. Nur die Erwähnungen, was sie quasi gerade aktuell bei Microsoft und bei Sony in den jeweiligen Monatsbundles, beziehungsweise halt eben auf Xbox Live oder im PlayStation Network als Plusmitglieder bekommt. Beginnen wir mit Microsoft. Das ist zum einen The Banner Saga 2. Sehr nettes Spiel, das jetzt endlich auch auf Konsolen verfügbar ist. Es ist so eine Stammesgeschichte im Endeffekt. Führt einen Clan an und müsst sehr heftige Entscheidungen treffen. Banner Saga ist da sehr schwierig, sehr unlinear, sehr schönes Spiel. Zusätzlich herausheben möchte ich Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2, diese klassischen Tom Clancy Militär-Shooter. Für alle die jetzt irgendwie schon genug haben mit der Division und wieder was Klassischeres aus der Richtung spielen wollen, kann ich auf jeden Fall das Spiel ins Herz legen. Die anderen beiden Titel könnt ihr dann in den Shownotes nachlesen. Bei Sony gibt's heuer eindeutig ein wesentlich besseres Angebot als in den letzten Monaten. Da sage ich ja schon, da geht die Kritik sehr stark darin, dass das Angebot sehr schlecht sei. War es meiner Meinung nach auch. Dieses Mal wird's deutlich besser. Einerseits gibt's Saints Row Get Out of Hell. Saints Row ist ein sehr lustiger Shooter, der sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt, da halt die letzte Iteration davon quasi dieses gratis gibt, ist auf jeden Fall einen Blick wert, wenn man sowas mag. Ansonsten auch noch so nette Titel, die ich ganz gern gespielt habe, wie Call of...
Gut, und die restlichen, die haben wir wie immer auch bei uns in den Shownotes mit drin.
Genau, die restlichen in den Shownotes. Generell noch eine kleine Empfehlung für den Sommer. Die einen oder anderen Sales sind gerade im Gange. Der Steam Sale ist schon vorbei. Microsoft Sale zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade im Gange. Es wird sicher an der einen oder anderen Ecke immer wieder mal einen Sale im Sommer geben, über die sich die Hersteller quasi über die warme Jahreszeit retten wollen. Einfach mal momentan ein bisschen die Augen offen halten, kann sicherlich sehr viel Geld sparen.
Pro-Tipp an dieser Stelle, @geektalk_ch auf Twitter folgen, für diejenigen, die sich das nicht merken konnten und oder wollten, bei uns auf der Webseite oben rechts findet ihr auch den Link dazu, via Twitter verfolgen. Genau. Da gibt's immer wieder mal Tipps von unter anderem auch dir, lieber Jan, in der Richtung. Also da sind Spiele-Tipps mit drin, wenn Aktion oder sogar teilweise kostenlos, wie aktuell irgendwas auch wieder draußen ist. Zwei Dinge, glaube ich. Aber ja, schaut nach auf Twitter bei uns und verfolgt uns und kommentiert noch mehr. Ja, gibt's irgendetwas noch zu der E3-Zusammenfassung zu sagen oder zum Monat?
Nein, jetzt geht's, glaube ich, mit großen Schritten auf die Gamescom und dazwischen wird's hoffentlich ein schöner Sommer im Freien. Was für Spieler vielleicht heißt, sie schnappen sich ihre tragbare Konsole und setzen sich irgendwann in den See. Aber ja, es kommt ein bisschen das Sommerloch und die Sommerruhe bis zur E3 eben dann Mitte August. Wo es dann wieder spannend wird, auf jeden Fall.
Gamescom, meinst du?
Ja, genau, Entschuldigung, Gamescom in Köln.
Heißt aber auch für diejenigen, die die Spielesparte separat abonniert haben, es wird die nächste Sendung wahrscheinlich dann zur Gamescom sein. Auch wieder in der zusammengefassten, oder?
Ja, haben wir noch gar nicht besprochen. Glaube ich, ist aber jetzt im Sommer auf jeden Fall die beste Variante, da dann irgendwie Ende August, Anfang Mitte September mit einer entsprechenden Gamescom-Folge zu kommen. Ich glaube, dazwischen machen jetzt einfach mal alle Urlaub, also auch die Firmen zu einem gewissen Grad.
Dann mache ich doch das so, dass ich meine UNO-Karten auspacke und irgendwo in den Keller gehe. Weil heiß draußen. In diesem Fall vielen herzlichen Dank, lieber Jan, für die ganzen Spiele-News, die du uns da mitgebracht hast.
Ja, danke, lieber Martin, danke, liebe Zuhörer. Habt einen schönen Sommer.
Genau, genießt den mit und ohne Strom, wie auch immer ihr das gerne möchtet. Je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir beide wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.